Bedrohung Finsternis Band 1 Xerons Odyssee Geschrieben von Werner Alexander Teil 5 Kapitel 8 Auf dem Weg nach Argor Teil 2 Goragas hatte verkündet, dass das Blut von Argor zwischen der ewigen Nacht und dem Lichte stand, und mit Xerons Geburt hatte das Schicksal seinen Lauf genommen. Quaid war im Anschluss die vorletzte Station der Reise. Diese Provinz hatte seit einiger Zeit keinen König, keinen obersten Gutsherrn mehr. Liro war einer von den verbliebenen Königen dieses Landes gewesen, doch Liro starb bereits vor vielen Xyden. Wenige Jahre nach Endiras Krönung ertrank der König aus Midget Slope in der Bucht ohne Namen. Dieser Ort, es handelte sich dabei um den alten Zeremonienplatz Lipin A, erhielt nach diesem Unfall die Bezeichnung Liro-Bucht. Zum Leidwesen aller Beteiligten konnte dieses Phänomen bis zum heutigen Tag nicht lückenlos aufgeklärt werden. Doch nach Liro war noch ein weiterer König in das Land Midget Slope eingezogen, Fürst Mena Quai Dorat. Er bestieg nach Endiras 20. Jahrestag der Benennung den Thron von Quaid und regierte jene Grafschaft bis vor 10 Jahren. Dann starb Dorat eines natürlichen Todes. Er schloss friedlich die Augen und trat ohne zu zögern in den Xai Rofan ein. Jedoch blieb Midget Slope ohne Erben. Dorat hatte keine Nachkommen, und somit blieb die Provinz über die Xyden ohne König, ohne Führerschaft. Endira verwaltete Midget Slope von den Imperator aus und suchte derweilen nach einem würdigen Nachfolger für die Grafschaft im Süden des Landes Onyx. Mena Quai stammte aus direkter Linie von einem der letztlich gesichteten Inua ab. Die Inua waren zu ihrer Zeit Meereslebewesen gewesen, die ihre Heimat in den unendlichen Gefilden des tiefen Ozeans hatten. Ero Onk stand zu den ruhmreichen Tagen jenes Volkes an erster Stelle, und seine Weisheit knüpfte das freundschaftliche Band zwischen den Landwandlern und seiner Rasse. Die Landwandler, wie alles Leben, das sich außerhalb des Wassers befand, genannt wurde, wussten vor der Entscheidung des Kontaktes nichts von der Existenz der Inur. Das vierte Kaisertum, Sarakor, war es gewesen, dass das Abkommen zwischen den beiden Völkern besiegelte und somit eine Koexistenz für beide Welten schuf. Sarakor war des Öfteren zu Gast in dem Unterwasserpalast von Ero Onk, und dessen Schönheit und Grazie betörte die Kaiserin der Landwandler immer wieder aufs Neue. Der Ozean, das Meer, welches das Festland umschloss, war in östlicher Richtung nach etwa 10 Seemeilen Schiffsfahrt am tiefsten. Unendlich weit ging es in die blaue See, und dort, wo das Meer am dunkelsten war, dort lebten in der Vergangenheit in Harmonie die Inur. Der weißfarbene Palast war in ein gewaltiges Korallenriff hineingebaut. Es gab unzählige Türme, Zinnen und Zugangstore. Die Wände waren aus Perlensplittern gearbeitet. Die Splitter wurden einst von eifrigen Arbeitern einzeln zusammengefügt und zu dem Bauwerk vervollständigt, welches die Jahrhunderte überdauern sollte. Der Perlenpalast war mit Gold verziert, und alles funkelte im wogenden Lichte der Fluten wie reines Silber, durchzogen von goldenen Schattierungen. Das Volk der Inur war reich, reich an Güte, an Glauben und an Hoffnung für das Gute. Schätze wie Goldschmuck oder andere materielle Dinge schätzten und besaßen die Meeresbewohner nicht. Sie lebten mit dem Ozean im Einklang, welcher sie beschützte und für sie sorgte. Es fehlte dem Staate an nichts, doch mit den Jahren wollte Ero Onk eine Veränderung einführen, und so wurde der Bund zwischen Landwandlern und Wasseratmern geschaffen. Und das, obgleich ihre hohe Priesterin strikt dagegen war. Bis in die Ära von Intramoran II. Reichte diese Freundschaft, bis an den Wendepunkt, wo Ratan sich des Meeres bedienen wollte, um Onyx für sich zu gewinnen. Dieser Plan stand lange vor der Invasion der Smeens auf der Tagesordnung und sollte so verlaufen. Ratan hatte sich über das Volk Inur erkundigt. Er wusste, dass tief im Meer, noch tiefer gelegen als der Perlenpalast, ein Wesen aus diesem Volke lebte, der das Gefüge des Ozeans beherrschte. Dieser Inur war Gurjana Ogan, die Macht des Meeres. Sie alleine konnte die Natur des Ozeans lenken, und sie alleine war die Lebensenergie aller Inur. Durch eine List gelangte Ratan an diese Person. Die Inur hatten eine zierliche Gestalt, selbst die männlichen Geschöpfe dieser Gattung unterschieden sich nur durch ihr Geschlecht von dem Aussehen der weiblichen. Es war den Inur ebenfalls möglich, an Land zu schreiten, doch sie taten dies nur unter ganz besonderen Voraussetzungen. Ihre Beine trugen bunt schillernde Schuppen. Diese reichten über den Rücken, an den Armen entlang und endeten über der Stirn. Zwischen den vier Zehen befanden sich hauchdünne Schwimmhäutchen, ebenso zwischen den Fingern, die sehr dünn und lang waren und über den Hals vom Nacken bis zur Hälfte des Rückens reichten. Sie trugen kein Haupthaar und auch keine andere Stelle ihres Körpers wurde von einem einzigen Haar geziert. Die Geschlechtsorgane lagen an verborgener Stelle und wurden nur zur Fortpflanzung benötigt. Das Antlitz der Inur war leicht unheimlich. Sie hatten große schwärzliche Augen, über denen ein Geflecht von schützenden Hornhäutchen lag. Nase und Ohren gab es nicht. Ein Mund war vorhanden, doch dieser diente nur zum Sprechen an Lande. Unter Wasser zogen sie es vor, mittels Telepathie miteinander zu kommunizieren, zumal sie zum Atmen unter Wasser Kiemen besaßen. Diese befanden sich links und rechts am Oberkörper und zogen sich spitz zusammen. Direkt unter diesen Kiemen befanden sich die Lungen, und das Herz saß ein Stück unterhalb in der Mitte. Ratans Heimtücke, Gurjana Organ in seine Fänge zu bekommen, fruchteten, und als die Macht des Meeres, die Bidoran Es, wie sie in der Mundart ihres Volkes benannt wurde, seiner habhaft geworden war, gebot Ratan Gurjana, dass sie dem Ozean befehlen sollte, das Land Onyx zu überfluten. Das Meer sollte gegen das Licht eingesetzt und somit alles Gute hinweggeschwemmt werden. Danach wollte er sich selber auf den Thron des Landes setzen und die Insel sein Eigen nennen. Gurjana Organ weigerte sich. Selbst Drohungen und sogar Folterungen brachen nicht den Willen der Bidoran Es. Ratan, der, bevor er sich für immer dem Bösen verschrieb und seine Seele, sowie alle Seelen seiner Nachkommenschaft an die Finsternis verkaufte und zweimal im Alleingang den Versuch wagte, Onyx zu erobern, geriet mit jedem Tag, der unproduktiv verlief, mehr und mehr in Rage. Er tötete die Macht des Meeres schließlich aus Zorn vor seinem Versagen und verdammte dadurch ihr gesamtes Volk zum Aussterben. Heute weiß so gut wie keiner mehr von der Existenz jenes Reiches oder seinem Volke. Die Inur schwanden zunehmend aus den unendlichen Weiten des Ozeans, und als letzten seiner Art sah man vor gut einem Jahrhundert Gekwai Dorat. Er hinterließ der Nachwelt seinen Erben Menakwai. Doch nun ist auch dieser zu den Ahnen gegangen, und das Volk der Inur war aus allen bekannten Gewässern verschwunden. Alkmina wanderte still neben der Kaiserin her. Die erste Frau des Landes hing ihren Gedanken nach, und auch die Kammerfrau sinnierte über Unverständliches. Endlich, bereits auf dem Rückweg, wagte Alkmina die Ruhe zu brechen. »Eine Frage, Herrin!« Leise formulierte die Kammerfrau diese Worte, und Endira hob ihren Blick, der zu Boden gerichtet war. »Ja?« war die Bestätigung, dass Alkmina die Frage stellen durfte. »Ich frage mich«, begann sie, »welchen Sinn unsere Reise machen soll. Wir ziehen von einer Grafschaft in die nächste, und ihr, meine Gebieterin, sprecht zum Volk und rezitiert von einer schlimmen Zeit, und dass sich Onyx zwar dem Schicksal, aber nicht der Finsternis ergeben würde. Ich frage mich, welches Übel genau steht uns bevor?« Endiramees Augen verloren für eine Sekunde an Glanz. Die Lider erschlafften und die Wangenhöhlen fielen ein. Dieses Schauspiel dauerte nur wenige Sekunden und Alkmina nahm das Geschehen nur am Rand wahr. Sie sah es zwar, doch ihr Geist registrierte diese Wandlung nicht wirklich. »Es zieht eine Bedrohung über das Land«, sprach Endira freundlich. Ihr Antlitz war nun wieder das Gewohnte. »Eine Finsternis wird uns ereilen und versuchen, die bestehende Ordnung zu stürzen. Es könnte das Ende alles Guten bedeuten.« Alkmina verstand nun. Obgleich die Kaiserin nicht wirklich viel gesagt hatte, reichten die Worte aus, um in dem Geiste der Kammerfrau Schreckensbilder zu erzeugen. Dunkle Nebel schlichen darin über das fruchtbare Land und dörrten alles Liebliche aus. Die Sonnen verblassten und ein eisiger Winter legte seinen Atem über Onyx. Alkmina schauderte. Diese Gedanken waren für sie unerträglich. Doch in keinen ihrer kühnsten Träumen und Erdichtungen malte sich die Kammerfrau jene düsteren Szenarien aus, die bereits in wenigen Tagen von dem Planeten Besitz ergreifen konnten. »Ich möchte aber nicht mehr darüber sagen«, äußerte sich die Kaiserin weiter. »Es gibt nur wenige Personen um mich, die über dieses Geschehen informiert sind, und auch deine Seele.« Endira wandte sich nun direkt an ihre Kammerfrau. »Auch deine Seele soll von der Plage meiner Last verschont bleiben.« Alkmina wusste nicht so recht, was für sie besser wäre. Alles über jenes finstere Schicksal zu erfahren? Oder das kommende Übel lieber auf sich beruhen lassen? Diese Fragen waren nicht leicht zu beantworten, doch die Kaiserin wollte offensichtlich nicht weiter über das anrückende Verderben sprechen. Alkmina war sich uneins, dennoch akzeptierte sie die Bitte ihrer Gebieterin. »Aber dennoch gibt es einen Umstand«, wechselte Alkmina nun das Thema und wandte sich einem anderen, nach ihrer Meinung brisantem Geschehen zu. »Ich kann mich erinnern, dass wir...« Die Kammerfrau deutete dabei auf ihre Herrin und dann auf sich selber, »dass wir vor mehr als einem Xyd, Samen der Digitalis purpurea, auch Liliono genannt, auf der Freiluftterrasse vor eurem Schlafgemach gesteckt haben.« Endira schritt zügiger aus. Sie schlug nun eine Richtung ein, die sie zurück zu den anderen ins Lager führte, und verfolgte dabei jedes Wort, das Alkmina sprach. »Lange Zeit, beinahe ein ganzes Jahr verstrich, und nichts gedieh aus den Samen, aber vor ein paar Tagen begannen aus der Erde Knospen der Digitalis purpurea zu sprießen, und diese wuchsen rasch zu einem leuchtenden Band am Geländer eures Kerkers auf.« Die Kaiserin nickte. So war es gewesen. Alkmina und Endira hatten wahrhaftig vor einem Jahr etwa die Samen der Liliono gesteckt, und weiteres stimmte, auch dass vor wenigen Wochen die Saat aufgegangen war. »Du hast recht, Alkmina«, sprach sie in mildem Ton. »Aber worauf möchtest du hinaus?«